Vergesslichkeit kann ja ganz schön nervig sein und anstrengend. Wenn einem Dinge nicht einfallen, die aber wichtig wären. Besonders quälend kann es sein, wenn man weiß, da war noch irgendwas, aber man weiß nicht was. Vermutlich haben ja mindestens die meisten unter uns so etwas schon mal erlebt, dass sie an etwas Wichtiges nicht gedacht haben. Man kann das aufs Alter schieben. Inzwischen bin ich auch in dem Alter, wo man auch anfängt, mir das zu glauben. Oder aber spaßeshalber, ohne dass man damit wirklich Späße machen sollte oder kann, auf die Alzheimer-Krankheit. Oh, ich kriege auch langsam Alzheimer. Wenn man das mal erlebt hat, lacht man darüber dann vielleicht nicht mehr so. Aber andere haben schon mitunter behauptet, dann war es dir auch nicht wirklich wichtig. Diese Unterstellung kann ganz schön gemein sein. Manchmal trifft sie auch zu. Aber wenn es eben nur eine Unterstellung ist, die gar nicht stimmt, trifft es ziemlich. In meiner theologischen Ausbildung habe ich einen bedenkenswerten Satz gehört. Die schlechteste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis. Die schlechteste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis. Damit wurde dafür geworben, dass wir uns etwas, was wir für unser Leben gerne festhalten wollen, aufschreiben sollten. Dabei ist dann ja noch wichtig, allerdings nicht garantiert, dass man es sich auch wieder anguckt. Aber was man vergessen hat, ist definitiv verloren. Unser Gehirn funktioniert ja so, dass die Dinge abgespeichert werden und je öfter eine Bahn gebraucht wird, desto schneller wird sie gefunden und je länger sie nicht gebraucht wird, desto weniger gut wird sie gefunden, vieles auch gar nicht mehr. Das hat auch Bedeutung für unseren Glauben und damit entscheidende Bedeutung für unser ganzes Leben. Man kann auch im Glauben unter Gedächtnisverlust leiden. Es wurde ja schon von Dorit in der Einleitung angesprochen. Der biblische Bericht, der unserer heutigen Predigt zugrunde liegt, nimmt dieses Thema sehr einfach, aber deshalb gerade auch sehr lebensnah auf. Es geht darum, dass das, was Gott für uns getan hat und tut, nicht in den vielen Informationen unseres Lebens untergeht, sondern wach bleibt. Unser Thema heute, wie dein Glaube lebendig bleibt. Wir lesen dazu aus dem Buch Josua das 4. Kapitel nahezu vollständig. Ich werde hin und wieder mal kurz ein paar Dinge auslassen und das zusammenfassen. Aber im Grunde ist es das ganze Kapitel. Wer es nochmal nachlesen möchte, darf das zu Hause gerne tun. Als nun das ganze Volk über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, aus jedem Stamm einen, und gebietet ihnen: Hebt mitten aus dem Jordan 12 Steine auf, von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Es wurde angedeutet, das Wasser wurde angehalten von Gott, als die Priester sich ins Wasser gestellt haben. Und dann konnte das Volk trockenen Fußes durch den Jordan gehen, als Zeichen dafür, dass Gott die Einnahme dieses Landes völlig in seiner Hand hat. Und Josua gibt das nun weiter an seine Leute und auch eine Erklärung dazu. Damit sie ein Zeichen seien unter euch, sagt er, diese Steine. Wenn eure Kinder später einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine? So sollt ihr ihnen sagen, weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn. Als sie durch den Jordan ging, sollen diese Steine für die Israeliten ein ewiges Andenken sein. Da taten die Israeliten, wie ihnen Josua geboten hatte, und trugen 12 Steine mitten aus dem Jordan, wie der Herr zu Josua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme Israels, und brachten sie mit sich hinüber in das Lager und legten sie dort nieder. Hier liegen übrigens Steine, 12 große. Und Josua richtete 12 Steine auf mitten im Jordan, wo die Füße der Priester gestanden hatten, die die Bundeslade trugen. Diese sind noch dort bis auf den heutigen Tag. Anmerkung dessen, der es aufgeschrieben hat. Die Priester aber, die die Lade trugen, standen mitten im Jordan, bis alles ausgerichtet war, was der Herr dem Josua geboten hatte, dem Volk zu sagen, genau wie Mose dem Josua geboten hatte. Der war ja vorher Anführer. Und das Volk ging eilends hinüber. Als nun das Volk ganz hinübergegangen war, da ging die Lade des Herrn auch hinüber und die Priester vor dem Volk her. Dann wird berichtet, wie viele da durchgingen und so weiter. Und der Herr sprach zu Josua: Gebiete den Priestern, die die Lade des Zeugnisses tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Da gebot Josua den Priestern: Steigt herauf aus dem Jordan. Und als die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, aus dem Jordan heraufstiegen und mit ihren Fußsohlen aufs Trockene traten, kam das Wasser des Jordans wieder an seine Stätte und floss wie vorher über all seine Ufer. Es war aber der 10. Tag des 1. Monats, als das Volk aus dem Jordan heraufstieg. Und sie lagerten sich in Gilgal, östlich von Jericho. Und die 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu den Israeliten: Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen: Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan. Als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren. Auf dass alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, und ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Zeit. Wie dein Glaube lebendig bleibt. Zwei Aspekte möchte ich aus unserem Bericht nennen. Erstens, an Gottes Handeln erinnern. Zweitens, an Gottes Worte halten. An Gottes Handeln erinnern. Es ist schon interessant, so eine einfache Handlung, die uns fast banal vorkommen könnte. Da soll man 12 Steine nehmen. Josua richtet ja, ohne dass Gott es gesagt hat, nochmal 12 im Jordan dann auf. Die waren nur sichtbar, wenn das Wasser flacher war, noch nicht dann, als er sie aufgerichtet hatte. Man soll 12 Steine nehmen und sie mitnehmen und ins Lager legen und beziehungsweise dort aufrichten. Ein ganz einfaches Steinmal. Nichts mit schöner Verzierung oder so, golden, was schön geschnitzt ist, wie man es ja sonst seitdem oft gemacht hat. Einfach nur ein Zeichen, ein Hinweis, ein Denkmal. Denk mal drüber nach. Es ist ja mit Denkmälern so eine Sache. Die stehen dann irgendwo. Man muss um sie rumlaufen. Man kommt an ihnen vorbei. Man muss sich nicht mit dem beschäftigen, woran sie erinnern. Aber manchmal tut man es einfach. Und genau so ist es gedacht. Im Besonderen kriegen hier die Eltern Verantwortung, ganz besonders die Väter. Dass sie ihren Kindern sagen sollen, Rede und Antwort stehen. Die Kinder können ja so schön fragen, wenn irgendwo was ist. Papa, warum ist das so? Weiß ich nicht. Papa, warum ist das so? Weiß ich nicht. Papa, warum ist das so? Weiß ich nicht. Mensch, Papa, nervt dich das eigentlich, wenn ich dich frage? Nö, warum? Wie willst du denn sonst was lernen? Ja, wenn man nicht Rede und Antwort stehen kann, gehen die Kinder leer aus. Nun können wir sicherlich nicht über alles Rede und Antwort stehen. Völlig richtig, müssen wir auch nicht. Gott war es hier wichtig, dass die Väter und die Mütter an der Stelle dann Rede und Antwort stehen können darüber, was hier passiert ist. Wie Gott mit seinem Volk umgeht. Dass er diesem Volk ein Land schenkt und dass er sich allein darum kümmert, dass sie es auch bekommen. Dass er sich darum kümmert, wie sie da reinkommen. und dass das nicht an ihrer eigenen Leistungsfähigkeit liegt oder auch scheitern könnte. Dass Gott den Weg macht. Wir hatten es ja das letzte Mal, als es darum ging. Und nun ist es mit dem Erinnern so eine Sache. Das braucht man immer gerade dann, wenn man es nicht will. Denn wenn einem völlig klar ist, was da passiert ist, man es wach hat und sich heute noch drüber freut, braucht man die Erinnerung nicht. Die braucht man für die Zeiten, in denen es einem abhanden gekommen ist. In denen es im Herzen deshalb leer ist, weil das, was da reingehört, nicht mehr da ist. Das braucht man in den Zeiten, in denen einem das andere einfach wichtiger geworden ist. Man weiß im Hinterkopf noch, da wäre was. Aber es ist eben nicht mehr im Vorderkopf. Es ist deshalb nicht mehr im Herzen. Es ist nur noch irgendwie bekannt, aber nicht mehr bewusst. Deshalb muss man anfangen, dann, wenn es passiert, sich Erinnerungsmale zu machen. Weil man es sonst nicht mehr hat, wenn es längst vergessen ist. Oder man das Interesse daran verloren hat. Jetzt wussten die Israeliten noch, dies ist ein Tag. Und es war ausgerechnet der Tag, an dem man auch an den Auszug aus Ägypten dachte, seltsamerweise. Der 10. Tag des 1. Monats. 40 Jahre später. Aber der Auszug aus Ägypten war auch noch sehr präsent im Kopf. Nur nicht im Herzen vielleicht. Jetzt wurde aufgefrischt. Nochmal spaltet Gott das Wasser. Wir kommen da nochmal durch. Nochmal ist völlig klar. Nichts ist mit unserer Macht getan. Alles liegt an Gott. Man ist ganz begeistert. Man ist aus dem Häuschen. Was für ein schöner Tag heute. Und Montagmorgen ist schon wieder alles weg. So kann es einem ja auch nach dem Gottesdienst gehen. Schon wenn man aus der Tür geht. Vielleicht sogar schon aus dieser Tür. Kann das, was man noch so schön fand, so wichtig fand, schon weg sein. Man muss es sich gleich so merken, gleich so in die Erinnerungsspur reinbringen, dass es wach bleibt im Leben. Sonst hat man es nicht mehr, wenn man es braucht. Denn doch ist es ja bewusst gerade. Deshalb so ein Steinmal. Das war nicht das einzige Mal in biblischen Berichten, dass so ein Steinmal auftaucht. Jakob hat sowas schon aufgerichtet und andere. Immer wieder. Wurde das so gemacht? Es gab nun mal keine Erinnerungen im Outlook-Programm auf dem Computer, die aufploppen können. Die nerven manchmal auch. Aber wie gut, dass sie kommen. Ich mache sie mir extra deshalb. Ich habe aber auch an vielen schon vorbeigesehen. Dann drückt man später erinnern. Schon ist weg. Wenn man das nicht nutzt, jetzt etwas damit anzufangen, dann ist das einfach weg. Es ist verrückt in unserem Leben. Manchmal könnte man sich schon krank vorkommen. Wie kann man von Gott etwas vergessen? Das muss ja fast Alzheimer sein. Nein. Die Bibel hat einen anderen Begriff dafür. Die Bibel nennt den Menschen deshalb einen Sünder oder eine Sünderin. Das ist ein Mensch, der die Regie seines Lebens lieber selber haben möchte, als sie Gott zu überlassen. Der also selber entscheiden möchte, welche Szenen jetzt gedreht werden in meinem Leben und wie sie gedreht werden. Wer was zu machen und wie er das zu machen hat, das möchten wir lieber selber entscheiden. Und damit ist dieses Vergessen schon drin. Und das wohnt in unserem Herzen. So schildert uns die Bibel meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung nach zutiefst völlig realistisch. Das Gute wird vergessen. Mit guten Nachrichten kriegt man auch keine Zeitung verkauft. Im Übrigen, davon mal abgesehen. So funktionieren wir und deshalb brauchen wir Erinnerung. Weil es so viel anderes gibt, und jetzt stelle man sich vor, das ist vor Tausenden von Jahren so gesagt worden, weil es so viel anderes gibt, was im täglichen Leben das Wesentliche überdecken kann. Ja, was sollen wir denn heute sagen? Wo wir noch viel mehr Informationen zu verarbeiten haben, was die Anzahl angeht, nicht was die Bedeutung angeht, aber was die Anzahl angeht. Wahrscheinlich haben wir auch viel mehr Informationen zu verarbeiten, die wesentlich bedeutungsloser sind oder wesentlich weniger Bedeutung haben, als das, was die Menschen damals noch zu verarbeiten hatten. Denn das hatte alles mit dem täglichen realen Leben zu tun. Wir müssen uns so viel Krams merken, auf den man auch gut verzichten könnte. Wie bräuchten wir dann erst recht Erinnerung? Ich möchte nachher darauf eingehen, wie wir sie uns denn vielleicht beschaffen könnten, die Erinnerung. Das ist jedenfalls das Erste, sich erinnern. Und da habe ich eben persönlich meine Frau mit dem einen Lied, ich mit dem anderen, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Damit habe ich besondere Erfahrungen gemacht. Denn es ist ein Lied, das da, wo ich an Jesus glauben gelernt habe, zu Hause immer wieder gesungen wurde. Wir haben das auf dem Sofa meines Glaubensvaters regelrecht geschmettert. Ich schmettere es bis heute noch so. Manche wissen, dass ich nicht so gut singen kann. Dann sollte man sich ein bisschen weiter wegsetzen von mir. Aber trotzdem mit großer Freude. Vergiss nicht zu danken. Man singt ja im Grunde mit sich selber. Man lässt sich dann aber von Gott etwas zusingen. Verschwindet heute aus den Liedern vielfach, dass man sich von Gott etwas zusingen lässt, nämlich was man alles an Gott hat. Und gerade deshalb vergiss nicht zu danken. Das hat ja auch mit Erinnern zu tun für mich. Und es gab eine Zeit, da war ich schon in meiner theologischen Ausbildung, wo mir das Glauben äußerst schwer fiel. Ich dachte eigentlich, es geht gar nicht mehr. Und just in dieser Zeit sollten wir aufbrechen zu einem Einsatz, den wir jedes Jahr hatten. Eine Woche lang haben wir uns jedes Jahr an irgendeinem Ort, wo Leute das gerne wollten und unsere Unterstützung als Studenten haben wollten, darum bemüht, Menschen auf Jesus hinzuweisen, die bisher noch nicht glauben. Evangelisation nennt man das ja auch. Ganz einfach, weil es das Evangelium verbreiten ist. Und wir sollten da zu diesem Einsatz, und ich habe mich gefragt, was ich da überhaupt soll. Ich glaube ja selber nicht mal richtig, dachte ich, was soll ich denn da bei diesem Einsatz? Und wir sind dann aber mit dem Team losgefahren, weil ich mich nicht vorher getraut habe zu sagen, ich will eigentlich gar nicht mit. Und eigentlich wollte ich ja auch, es ist mein Herzensanliegen, aber ich dachte, ich stehe da bloß im Weg. Und dann waren wir dort an dem Ort schon im Zürcher Oberland in der Schweiz und es quälte mich, weil ich dachte, ich stehe doch hier auch nur Gott im Weg. Was soll hier einer, der ihn gar nicht ernst nimmt? Und ich war mir ziemlich sicher, ich muss nach Hause wieder. Also nach Hause, da wo wir gewohnt haben. Und ich kämpfte, wir mussten da noch ein bisschen warten auf die Leute, liefen da in dem Gemeindehaus rum, wo dann diese Veranstaltungen, die fanden da gar nicht statt, wo unsere Vorbereitung stattfinden sollte. Die Veranstaltungen fanden in einem Lokal statt, im Ort, mitten im Ort. Total klasse, die ganze Geschichte. Und dann quälte mich das so und ich fasste den Entschluss, so, jetzt gehst du zum Teamleiter und sagst ihm, dass du nach Hause musst. Du störst die ganze Sache hier nur. Man kann Gott ja im Wege stehen mit seinem Unglauben. Tatsächlich. Von Jesus wird berichtet, dass er manchmal Wunder nicht tun konnte, besonders in seinem Heimatgebiet, weil die Leute es ihm sowieso nicht glauben wollen. So, ich machte also eine Kurve, nachdem ich wirklich lange gekämpft hatte und ging am Schriftsteller vorbei, wollte ich aus der Tür raus zum Teamleiter, wo ich ihn vermutete. Und plötzlich fiel mein Blick auf das Gemeindeblatt dieser Gemeinde, wo wir waren. Da war ein Text drauf. Das ändert die Lage. Das Grab ist leer. Der Stein ist abgewälzt vom Grab Jesu. Er lebt. Nichts ist, wie es vorher war. Nichts ist vergeblich. Weder der Tod noch das Leben. Nichts ist unveränderlich seitdem. Der Stein ist abgewälzt vom Grab Jesu. Er lebt. War nicht ganz wörtlich, aber 85% wörtlich jetzt. Ich weiß den noch wie heute. Ich lese ihn auch öfter mal. Das hat mich so getroffen, dass ich da geblieben bin. Ich habe mit keinem darüber gesprochen und habe eine Woche erlebt, in der ich dachte, Gott, wie kannst du mich gebrauchen, obwohl ich völlig unbrauchbar bin? Das geht auch gar nicht. Sich an so etwas zu erinnern, wenn man mal wieder merkt, eigentlich ist doch mit mir gar nichts anzufangen, ist äußerst entscheidend. Deswegen habe ich diesen Text mir abgeschrieben und habe ihn im Büro hängen. Aber ich versuche es zu trainieren, ihn auswendig sagen zu können. Deswegen, es war jetzt nicht ganz wörtlich, aber der Inhalt stimmt so. So etwas ist wesentlich, weil es damit zu tun hat, was Gott mir geschenkt hat. Und das ist nämlich das Zweite, worum es dann geht, wie unser Glaube lebendig bleibt, an Gottes Worte halten. Wenn man diesen Bericht sich anguckt, ich habe da markante Stellen nochmal jetzt rausgegriffen einfach, dann merkt man ganz genau, Gott sagt, wie das jetzt geht, wie Glaube wach bleibt und das Volk, erstmal Josua, der von Gott auch an dieser Stelle besonders als Führer des Volkes eingesetzt wurde, als Anführer, wie der Glaube lebendig bleibt. Und das Josua und das Volk machen es ganz genau so. Da eine Ausnahme, dass Josua noch da mitten im Flussbett was aufrichtet. Wir erfahren nicht, ob Gott darüber gesprochen hat. Jedenfalls wird das äußerst betont auch. Der Durchzug wird auch genauso gemacht, wie Gott es gesagt hat. Darin lag die Kunst, Gott zu folgen an dieser Stelle. Einfach zu tun, was er sagt. Man konnte das Meer nicht spalten. Die hätten auch hingehen können und sagen, komm, wir, falls da irgendwo was durchsickert, wir halten da mal die Hände drauf oder so. Hätte nichts genützt. Die hätten das Wasser nicht anhalten können. Es musste genauso laufen. Und jetzt fürs weitere Leben, das ist jetzt in die Zukunft gerichtet. Das war jetzt passiert. Und für die Zukunft, damit das wach bleibt, sagt Gott, jetzt macht das mit den 12 Steinen. Und genauso wird's gemacht. Gottes Handeln, und das wird hier deutlich, soll dazu führen, dass wir ihn fürchten. Das hat mit Vertrauen zu tun, mit Ernst nehmen. Zu wissen, es gibt zwischen Gott und mir eine Grenze. Die darf ich nicht überschreiten. Ich darf Gott nicht zu nahe kommen, indem ich nämlich einfach außer Kraft setze, was er mir gesagt hat. Deswegen hatte Gott vor dem Durchzug durchs Schilfmeer auch gesagt, heiligt, das Volk soll sich bitte heiligen. Ja, das heißt umkehren, Schuld bekennen, ausräumen. Damit man dann so vor Gott steht, dass man offen ist für das, was er schenkt. Wer sowieso nicht auf ihn hören will, der ist verschlossen. In sich selber. Das ist das, was Martin Luther den Sünder nennt. Ein in sich verkrümmter Mensch, der hat nur noch sich selber. Und wenn Gott was möchte, dann muss er ihm misstrauen, weil er nur sich selber trauen kann. Was Gott sagt, ist nicht richtig. Nur was ich denke. Heutzutage müsste man sagen, nur was ich fühle. Das hat sie ja längst ersetzt. Ich sage das mal so, mit Arno Backhaus. Wie erreichen wir eine Generation, die mit den Gefühlen denkt und mit den Augen hört? Wir denken heute mit den Gefühlen und wir hören mit den Augen. So hat sich das gesellschaftlich verändert. Und das Wesentliche ist, dass es etwas gibt, was da drüber steht. Ein Anker, an dem unser Schiff fest bleibt, ein Tau, an dem wir es festmachen können, sodass wir nicht abgetrieben werden, wenn wir nicht weg sollen, dort wo wir sind. Lässt man sich treiben, ist man verloren auf hoher See, ohne die Möglichkeit noch zu steuern. Man denkt zwar, man selber steuert, aber es geht nicht, wenn man das mal in einen Vergleich packen will. Und jetzt geht es darum, Gott zu fürchten, zu wissen, Gott ist Gott und nicht ich. Und das hat erhebliche Vorteile, auch wenn mein Herz so gerne selber die Regie führen würde. Aber der macht es ja viel besser als ich. Der weiß es nicht nur besser, der kann es nicht nur besser, der will sogar viel Besseres als ich. Ich hätte mir doch das, was in meinem Leben passiert ist, nie ausgesucht. Aber er verfolgt gute Gedanken mit mir. Und will mir viel mehr schenken, als nur, in Anführungsstrichen, das ist ja nicht nur, schöne Gefühle. Die gehören ja auch zum Leben. Aber vielfach ist was anderes auch nötig, damit gewisse Dinge bei uns geschehen. Und dieser Gott, der es so gut weiß, der es so gut kann, der es so gut macht, der so gutes will für mich, der sagt mir dann auch, was wichtig ist. Und jetzt geht es darum, ihn zu fürchten, das heißt, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben. Und das sollen alle Menschen erkennen. Alle Völker auf Erden sollen die Hand des Herrn erkennen. Da steht der Name Gottes, der bedeutet, ich bin da. Ich bin für dich da. Wie mächtig sie ist und ihr, Jahwe, euren Gott, fürchtet alle Zeit. Da geht's also nicht nur, ja, Gott ist auch irgendwo, das ist eine schöne Garnierung für mein Leben, eine schöne Garnitur. So, das hole ich auch mal raus, wenn es wichtig ist. So, dann sage ich den Leuten nochmal, Mensch, ich glaube ja auch an Gott. Das hört sich auch ganz gut an für manche zwar nicht, aber na gut, damit muss man denn leben. So, nein, es geht darum, wovon wird bestimmt, was du denkst, was du fühlst, was du willst, was du tust und was du sagst. Wo hat das seinen Ursprung? Und, wie wir Menschen uns selber vielleicht schon kennengelernt haben, ganz vieles ist Gewohnheit. Die kommt auch viel aus der Erziehung. Da haben sich früher schon Handlungen mit Gefühlen verbunden. Ganz viel passiert sozusagen automatisch unbewusst. Und jetzt geht es darum, dass wir unser Denken erneuern lassen sollen und unser Wollen und daher auch dann unser Fühlen, unser Handeln, unser Reden. Dass das von Gott durchdrungen ist und nicht mehr von mir selbst und von dem, was bisher so auf mich eingestürmt ist. In die Liebes- und Lebensgemeinschaft mit Gott eintreten, darum geht es hier. Und das hat mit Gehorchen zu tun, ihm in allem zu folgen und zu entdecken, Gott ist so großartig. Ach Mensch, wenn mein Leben doch etwas davon wiedergeben könnte, dass das in dieser Welt auch deutlich wird, wie gut Gott zu mir ist, das wäre großartig. Das wäre herrlich. Dass ein Wunsch entsteht, das bedeutet Gott fürchten. Ja, und jetzt gucken wir vielleicht in uns rein. Manchmal ist das ganz gut. Man tut das mal und merkt, ach Mensch, so sieht es ja bei mir gar nicht aus. Bei mir ist Gott tatsächlich irgendwie einer, der eine Rolle spielt, aber nicht der die Regie führt. Der mein Fühlen und Denken und Wollen und Reden und Handeln bestimmt. Ja, und große Überraschung, das wusste Gott schon vor ein paar tausend Jahren, dass dir das heute so geht. Ist doch spannend, oder? Deswegen hat er gesagt, macht euch Erinnerungen, damit ihr euch wieder erinnern könnt, damit das erneuert werden kann, wie gut ich mit euch umgegangen bin und wie gut ich deshalb auch in Zukunft mit euch umgehen will. Deshalb ist das hier gesagt, weil es nicht selbstverständlich ist. Martin Luther hat es bei jeder Erklärung im Katechismus angeführt, seine Gebote Gottes. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten und lieben. Gott als Gott anzuerkennen bedeutet schlichtweg ihm fürchten, ihn lieben, ihm vertrauen, sagt er. Und jetzt sagen wir, ach, das geht doch gar nicht so. Das ist doch auch gar nicht möglich, Gottes Gebote alle zu halten. Mein Glaube ist dazu nicht stark genug. Ja, wir sind wieder bei dem Beispiel, wenn ich jemandem sagen würde, um dir zu vertrauen, brauche ich einen großen Glauben, wäre schon interessant. Wenn ich das meiner Frau sagen würde, wäre es ein Affront. Ja, wir tun immer so, als ob das etwas ist, was wir hervorbringen mit dem Glauben. Nein, Glaube ist nur eine Reaktion auf Gottes Aktion. Und deshalb soll die Erinnerung auch stattfinden und alles gemacht werden, wie Gott es sagt. Und die Lade des Bundes geht mit, wo nämlich Gottes Gebote drin sind. Ja, deswegen steht das hier so stark im Hintergrund. Das ist alles etwas, damit Gott wieder Zugriff auf uns bekommt, die Erinnerung daran. Damit uns wieder vor Augen steht, wie gut er ist, weil wir es ständig brauchen. Und zu sagen, ich könnte die Gebote Gottes nicht halten, stimmt. Auf der einen Seite, es ist dir wirklich unmöglich, Mensch. Und auf der anderen Seite, wenn du Jesus kennengelernt hast und der Heilige Geist in die Wohnung genommen hat, ist das, und entschuldigt bitte, aber ist das eine dumme Ausrede. Es ist einfach eine dumme Ausrede. Dumm ist sie deshalb, weil sie nur bei sich stehen bleibt und deshalb viel zu kurz denkt. Ja, auf dich gesehen kannst du gar nichts, was zum Leben hilft. Na klar, kannst du hier heute Morgen anreisen und so weiter. Wenn Gott dir die Möglichkeit dazu nehmen würde, könntest du auch das nicht mehr. Davon abgesehen, der hat dir auch geschenkt. Aber das, was zum Leben wirklich hilft, und darum geht es hier, um den Einfluss Gottes auf unser Leben, da können wir gar nichts. Das stimmt. Aber sich damit rauszureden, dazu hat auch Martin Luther die lutherische Theologie nicht entwickelt. Der hat aus der Bibel etwas rausgelesen, was ich für zutiefst lebenswert halte. Nämlich, dass wir Menschen, so wie ich das vorhin geschildert habe, immer wieder damit konfrontiert sind, dass das Böse in unserem Leben immer bei uns anfängt. Weil wir Gott nicht Gott sein lassen. Daher kommt der ganze Kram, der uns und andere zerstört. Das ist richtig. Und dass Gott solche Menschen begnadigt und mit ihnen lebt, als gäbe es keine anderen. Den gibt es ja auch nicht. Aber er will uns unbedingt. Und als hätten wir nie etwas gegen ihn getan, dass Gott so für uns eingestellt ist. Das ist das, was Martin Luther besonders wieder entdeckt hat in der Reformationszeit. Weil man es in der Bibel lesen kann. Aber jetzt lest mal die Bibel genau. Wer sich damit rausredet, dass er Gottes Gebote nicht halten kann und so tut, als sei das jetzt eine Rechtfertigung, der kommt immer ohne Vergebung weg. Ja, da ist es nötig, dazustehen und zu sagen, Herr, ich bin's. Ich habe verdient, dass du mich nicht mehr anguckst. Ganz entscheidend, denn sonst ändert sich auch nichts in unserem Leben. Und auch dazu soll die Erinnerung dienen. Und gerade deshalb gibt Gott diese Anweisungen. Und das Volk Israel hat in seiner Geschichte die Erfahrung gemacht, dass der lebendige Gott der beste Regisseur ist. Wir können uns ja dagegen wehren. Wir können es aber auch fröhlich annehmen, dass wir in Gottes Hand viel besser aufgehoben sind als in unserer. Ändern tun wir mit dem allen nichts. Wir ändern das nicht. Wir können es nur auf unser Leben kommen lassen. Einfluss auf unser Leben bekommen lassen. Diese Wirklichkeit Gottes. Das Volk Israel musste später sein Land verlassen, weil es sich doch nicht von Herzen erinnert hat. Obwohl sogar das ganze Ritual dazu schon eingerichtet war. Immer wieder. Deswegen mussten sie ihr Land verlassen. Sie hatten ihr Leben mit Gott dann verwirkt irgendwann. Wir haben das schon betrachtet. Da war ein Mann namens Achan, der sich nicht an das gehalten hat, was Gott sagt. Kurze Zeit später, nach unserem Bericht. Dem hat Gott das Leben beendet. Und wer jetzt sagt, ja, Altes Testament ist alles so dunkel. Nein. Auch im Neuen Testament lässt Gott sich nicht rumschubsen, als wäre er unser Kumpel. Hananias und Sapphira, Apostelgeschichte 5, haben dasselbe dann auch nochmal erlebt, weil sie Gott mit offenen Augen betrogen haben. Also mit Gott rumzuspielen, ist etwas, was in unser Leben nicht gehört. Gott ernst zu nehmen, ist das Entscheidende. Und wir dürfen vor ihm sein, obwohl wir da nicht hingehören, wenn wir offen sind dafür, uns von ihm zeigen zu lassen, wie das Leben wirklich gut ist. Und es ging beim Durchzug durch das Meer darum, dass das Volk erkennt, dass Gott für sie da ist. Und hier geht es genauso darum. Und es ist entscheidend, das Vertrauen auf Gott zu gewinnen. Und wenn man es nicht hat, sich wieder erinnern zu lassen. Denn darin besteht das Leben, Gott zu vertrauen und seine Liebe zu glauben. Und nun ist die Frage, wer ist der Herr in deinem Herzen? Von wo wird bestimmt, wen lässt du bestimmen, wie du denkst und fühlst, was du willst und was du tust und sagst? Was führt zum Vertrauen auf Gott? Nicht das Rumbasteln an sich selber, sondern der Blick auf den Gott, der in seinem Sohn in unsere Welt getreten ist. Der sich menschlich verstehbar macht, weil wir ihn nicht erkennen können sonst. Der sich einsetzt und Probleme löst, die wir Menschen uns selber zugezogen haben. Der an unserer Stelle sein Leben gibt. Und dann von den Toten aufersteht und dem Tod die Tür eintritt und sagt, so, jetzt ist Leben. Ja, für die, die es nicht verdient haben, genau, die sollen leben. Ich mache das jetzt mal klar. Wie beim Durchzug durch das Meer und wie beim Durchzug durch den Jordan. Das Zeichen dafür übrigens hat etwas mit Wasser zu tun. Ist die Taufe. Spannenderweise. Jetzt merken wir plötzlich, wie das zusammenhängt. Jesus Christus, den in Erinnerung halten. Und zwar nicht als eine Erinnerung an einen Toten, sondern an lebendiges Rechnen mit dem, der lebt. Darum geht es. Es verschwimmt uns im Alltag. Deshalb geht es darum, dass wir jede Sekunde mit jeder Faser unseres Lebens von Jesus durchdrungen werden. Dass er uns wirklich prägen kann. Die Zeichen haben alle nicht an sich einen Wert, als ob es darum geht, Zeichen zu pflegen. Sondern es geht nur um den Hinweischarakter, dass sie uns erinnern und Jesus uns wieder vor Augen steht. Das geht zum Beispiel, indem man Feiertage feiert. Oh, haben wir ja sogar in Deutschland gesetzlich verordnet. Spannend. Was machen wir mit Weihnachten? Ich wollte das mal so provokativ auch gerne sagen. Wir haben Weihnachten nicht als Feiertag, weil wir da einen Tag für die Familie haben. Sondern es ist ein kirchlicher Feiertag, der uns daran erinnern soll, 3 Tage sogar, also 2,5, freie Tage sogar, daran erinnern sollen, dass Gott Mensch geworden ist für uns und unter uns. Dafür ist der Tag da. Mit der Familie ist das natürlich auch so gedacht, das zu pflegen, natürlich. Was prägt uns aber an diesen Tagen? Oder Ostern? Karfreitag, Jesus ist für uns gestorben. Und am Ostersonntag ist er auferstanden von den Toten. Sich daran erinnern. Himmelfahrt. Hast du dich schon mal daran gefreut, dass Jesus jetzt sichtbar weg ist, damit er unsichtbar bei jedem sein kann? Zum Beispiel. Und so weiter. Diese Tage auch so feiern. Wir machen in der Himmelfahrt unsere Radtour und wollen das gerne. Es gibt auch Feierstunden im Tagesablauf. Sich Zeiten nehmen und ich behaupte mal, in den meisten Fällen wird es nur funktionieren, wenn wir es regelmäßig machen, sich Zeiten nehmen, an denen wir erinnert werden daran, was wir an Gott haben. Damit unser Herz sich wieder mitnehmen lässt auf diesen Weg des Vertrauens. Von allein kommt uns das immer abhanden. Ich kann deshalb in meinem Leben nicht darauf verzichten, täglich in der Bibel zu lesen. Und man kann es ja lesen, ist man fertig. Oder man nimmt es auf. Da kann man Gott drum bitten. Wichtig ist dann nur, dass auch Zeit dafür ist. Das Gespräch mit Gott pflegen ist für mich im Moment tatsächlich deshalb ein Wunderpunkt, weil ich nicht nur als Prediger, sondern auch als Mensch, der Jesus gehört, tatsächlich viel mehr auch im Sinne der Zeit beten müsste. Denn das ist etwas, wo ich solche Erfahrungen mitgemacht habe. Das ist auch eine Gabe, die ich habe, wohl offensichtlich. Und dafür pflege ich es viel zu wenig. Ich habe mir vorgenommen, das wird stärker Thema. Jetzt wieder. Ins Gespräch mit Gott einsteigen. Vieles wird uns nur dabei zugänglich. Anderes bleibt uns verschlossen, wenn wir nicht das Gespräch mit Gott pflegen. Wie das für jeden geht, wir können gerne darüber ins Gespräch kommen. Aber das kann jeder, muss jeder für sich selber suchen. Aber im Gespräch mit Gott sein. Ich habe zum Beispiel ein Morgenritual als Erinnerung, wo ich mir Psalm 118, 24 aufsage, wenn ich, damit das der erste Gedanke ist am Tag, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohlgelingen. Danach kommt dann bei mir Jesaja 54, 10, weil Gott mir diesen Vers in meinem Leben schon besonders mitgegeben hat. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Dann kommt mein Konfirmationsspruch. Mache ich jetzt seit einiger Zeit so, weil ich gemerkt habe, Matthias, das hast du völlig vergessen, das wäre dein Thema gewesen und du bist da so dran gescheitert. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Da lasse ich Gott mit mir reden, indem ich selber zitiere. Spannend. Auch der Taufvers wäre ein eigenes Thema. Lieder auswendig lernen. Ja, manche Lieder habe ich deshalb auswendig gelernt, weil ich sie ständig brauche. Ich komme sonst nicht zurecht. Zum Beispiel morgens mal zu singen, die Güte des Herrn hat kein Ende, sie ist neu jeden Morgen und so weiter. Ja, sonst kann ich gar nicht fröhlich aufstehen. Oder nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Ja, da geht es sich anders. Wenn man das mal sagen kann. Deswegen plädiere ich für auswendig lernen, auch wenn es aus der Mode gekommen ist. Ja, wenn ich vorhin zitiert habe, die schlechteste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis, dann nützt es uns nichts, wenn es irgendwo steht. Es geht um ein Lebenswissen und manches muss ich parat haben. Insofern schon das Gedächtnis zum auswendig lernen. Texte immer wieder lesen, bei denen du weißt, damit hat Gott mich beschenkt. Gespräche miteinander führen. Ein besonderes Lebenselixier für mich ist, wenn ich Menschen von Jesus erzähle, die es noch nicht glauben. hinterher denke ich jedes Mal, sag mal, wie kann es eigentlich sein, dass du manchmal so traurig bist? Bei so einem Gott, den du hast, was ist eigentlich mit dir los? Du glaubst es ja selber nicht, also fang wieder an. Herrlich, denn ich weiß ja, dass es doch stimmt, selbst wenn ich es nicht fühle. Oder auch ein buntes Buch, jetzt eigentlich mit runternehmen wollen, habe ich vergessen vorhin. Ein buntes Buch, in dem ich mir aufschreibe, was mir von Gott wichtig geworden ist. Und da muss man sich's nur auch wieder vornehmen. Es geht also darum, nicht alles jederzeit auf mich einwirken zu lassen, sondern selbst zu entscheiden, was wirkt auf mich. Mir gut zu überlegen, womit ich mich beschäftige. Mit meiner Frau führe ich immer wieder Gespräche darüber, welche Filme gucke ich eigentlich mit den Kindern. Männer möchten ja was anderes gucken als Frauen. Aber manches war auch tatsächlich schon sinnlos. Was bringe ich meinen Kindern da eigentlich bei? Schon spannend. Womit füttere ich sie, was in ihrem Gedächtnis hängen bleiben wird fürs Leben? Das sind spannende Fragen. Was haben unsere Kinder bei uns kennengelernt? Da haben wir als Eltern, da haben wir als Gemeinde eine Verantwortung. Und eben gerade und zuerst für uns selbst. Wie dein Glaube lebendig bleibt. In Jesus Christus hat Gott sich ganz und gar für dich eingesetzt. Er will auch heute dein Leben ausmachen. Wo du mit den Augen des Herzens auf ihn blickst, durchdringt er dein Leben. Deshalb pflege die Liebesgemeinschaft mit ihm. Er ist alles, was du brauchst und hast. Amen.